Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Das Problem kennt jede Glaubensgemeinschaft. Was tun im Falle von Verfolgung? Wie soll sich der einzelne Gläubige verhalten, wenn er wegen seiner religiösen Überzeugungen bedroht wird? Muss er seiner Religion treu bleiben bis in den Tod? Oder darf er sie verleugnen, um sein Leben zu retten? Der Islam kennt für diesen Fall das Prinzip der Takir. Sie erlaubt einem Muslim die Notlüge. Er oder sie darf den eigenen Glauben leugnen, wenn das vor Gefahr schützt. Inzwischen ist der Begriff aber auch zur Waffe in der Hand von Islamhassern geworden. Gegner des Islam verwenden die Takir gern als Beweis dafür, dass Muslime sich grundsätzlich verstellen und ihre wahren Absichten verheimlichen. Christin Hellberg zeigt auf, was das Prinzip Takir meint und wie die Vorwürfe der Gegner die eigentliche Bedeutung bewusst verdrehen.
Maximilian Vogt ist 32 Jahre alt und seit seinem 16. Lebensjahr Muslim, genauer gesagt Schiit. Mit seinen blonden Haaren und dem Vollbart könnte er auch als Hipster oder Kommunalpolitiker der Grünen durchgehen. Vogt promoviert in Arabistik und führt nebenbei die Geschäfte des Toras-Vereins in Berlin-Neukölln, eines wichtigen Zentrums des schiitischen Islam in Deutschland. Zum Stichwort Takiyye fällt dem jungen Deutschen ein Erlebnis in Jordanien ein. Während des Ramadan war er dort bei Verwandten eines syrischen Freundes eingeladen, die sich als überzeugte Wahhabiten entpuppten. Ein Problem, denn Wahhabiten sind sunnitische Traditionalisten, die den Koran wörtlich verstehen und Schiiten als Ungläubige betrachten.
Wir kamen zu spät, die Leute hatten schon gebetet und wir kamen jetzt rein. Und dann hieß es, ja, ihr beiden, jetzt geht mal rüber ins Zimmer, betet und dann kommt zurück. Ich währenddessen im Kopf schon durchgerattert, mein Gott, wie betet man nochmal sunnitisch, weil das habe ich wirklich nicht mehr im Kopf gehabt.
Sunniten und Schiiten beten unterschiedlich. Die Haltung der Arme und manche Worte sind anders. Vogt drohte deshalb als Schiit aufzufliegen. Den unangenehmen Nachfragen ist er an jenem Abend in Jordanien ausgewichen. Ein klassischer Fall von Takiyye.
Ja, ich meinte dann, nö, ach, ich bin noch konvertiert und was weiß ich denn schon? Ich habe so einen Scher in Berlin und der erzählt uns immer und so weiter. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Das ist nicht eine direkte Lüge, aber ich hätte auch direkt gelogen, weil ich tatsächlich fürchtete, dass ich ein Problem mit den Leuten kriege. Ich wusste nicht, wohin das dann führen sollte.
In akuter Gefahr, den eigenen Glauben zu verleugnen, das ist der Kern von Takiyye. Das Wort selbst taucht im Koran nicht auf. Nur an zwei Stellen finden sich verwandte Begriffe, die sich von dem arabischen Wortstamm für Furcht oder sich fürchten ableiten. Der Umgang mit Bedrohung beschäftige aber nicht nur den Islam, sondern alle Religionen, sagt der Orientwissenschaftler Stefan Wimmer, der an der Universität München lehrt. Im Islam gebe es keine Pflicht zum Märtyrertod.
Bei der Reconquista in Spanien, als die Inquisitoren dastanden und den Leuten Schweinefleisch vorgesetzt haben, dann konnten Muslime, wenn sie sich nicht fürs Martyrium entschieden haben, sondern für die Takiyye, dann haben sie das Schweinefleisch gegessen, haben katholische Gebete aufgesagt, blieben aber innerlich insgeheim Muslime. Genau das Gleiche gibt es im Judentum unter den genau denselben Umständen auch.
Besonders ausgeprägt ist die Takiyye unter den 12er-Schiiten. Sie glauben an 12 Imame, von denen Ali, der Schwiegersohn des Propheten Mohammed, der erste ist und der letzte Imam bis heute im Verborgenen lebt. Mit 11% stellen die 12er-Schiiten unter den Muslimen weltweit eine Minderheit und waren als solche schon immer Verfolgung ausgesetzt. Etwa zu Zeiten des Osmanischen Reiches, aber auch noch heute, sagt Werner Ende, emeritierter Professor der Islamwissenschaft an der Universität Freiburg.
Wer dem IS in die Hände gefallen ist und unter dem Verdacht steht, Schiit zu sein, der wird wahrscheinlich auch sagen, dass er nicht Schiit, sondern Sunnit sei. Es gibt aber auch unterhalb dieser Schwelle schon Dinge, etwa die Pilgerfahrt. Und um da nicht Anstoß zu erregen und vielleicht entfernt zu werden mit Gewalt, auf bestimmte Dinge verzichten, die sie als Schiiten erkennbar machen.
Das Gefühl, als Minderheit lieber stillzuhalten, kennt Sheikh Mohammed Amer aus seiner Heimat Ägypten. Nur 1% der Ägypter sind Schiiten. Anfeindungen seitens orthodoxer Sunniten gehören für sie zum Alltag. In Deutschland fühlt sich der schiitische Gelehrte sicher. Seit 30 Jahren lebt Mohammed Amer hier. Er arbeitet als staatlich vereidigter Übersetzer und leitet die Toras-Gemeinde in Berlin-Neukölln. Die Takiyye sei in ihrem Grundsatz ein gesamtislamisches Prinzip, betont der 66-Jährige mit dem kurzen grauen Bart. Manche Sunniten wüssten nur wenig darüber.
Ich habe einmal mit einem Sunnit eine Reise nach Syrien gemacht, in den 80er Jahren. Und dann fragte er mich, was ist Taqiyya dabei? Es ist furchtbar, die Taqiyya, habe ich ihm gesagt, ich erkläre dir nach hier. Und dann kamen wir am Flughafen und der Passkontrollmensch fragte ihn, wo gehst du hin? Das war ein Treffen unter muslimischen Gelehrten. Und dann sagte er, ich bin Tourist, ich wollte nur Syrien sehen. Und er hat die Wahrheit nicht gesagt, aus Angst. Und dann habe ich ihm nachher gesagt, das ist die Taqiyya, was du gemacht hast.
Als Notlüge sei die Taqiyya in allen islamischen Rechtsschulen erlaubt, so der Gelehrte. Für 12er Schiiten beinhalte das Prinzip der Taqiyya aber viel mehr. Es schreibe ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Andersdenkenden vor, erklärt Sheikh Amir. Statt die eigenen Überzeugungen vor sich herzutragen, solle man besonnen und vorsichtig mit den Menschen umgehen.
Man darf etwas nicht tun, was die anderen nicht verstehen können. Das ist die goldene Regel bei Taqiyya oder bei überhaupt. Was ihnen irritieren würde, darfst du nicht tun. Auch wenn es dein Madhab, deine Rechtsschule das erfordert.
Diese Zurückhaltung wird Schiiten immer wieder als Verstellung ausgelegt, gerade beim Thema Dialog. Die Versöhnungsversuche zwischen Sunniten und Schiiten, die in den 1960er Jahren von der El-Azhar-Universität in Kairo ausgegangen waren, seien auch deshalb ins Leere gelaufen, erklärt Islamwissenschaftler Werner Ende.
Diese Annäherung war im 20. Jahrhundert sehr erfolgreich in manchen Bereichen, aber es gab da auch wieder sunnitische Hassprediger, die gesagt haben, diese ganze Idee der Annäherung ist reiner Schwindel betrieben von Schiiten, die wollen nun den wahren Islam, den sunnitischen Islam, unterwandern. Vor allen Dingen Wahhabiten haben gesagt, das ist alles Verstellung, man kann ihnen nicht glauben.
Genau dieses Argument haben hierzulande die Islamgegner übernommen. Die Taqiyya erlaube Muslimen, nach außen gemäßigt aufzutreten, um insgeheim das Abendland zu islamisieren, lautet ihr Vorwurf. Professor Stefan Wimmer beobachtet diese Stigmatisierung von Muslimen seit Jahren. Neben seiner Arbeit an der Universität München ist er Vorsitzender der Freunde Abrahams, einer Gesellschaft, die religionsgeschichtliche Forschung mit dem aktuellen interreligiösen Dialog verknüpft.
Es werden bestimmte Prinzipien gewählt und verzerrt und verdreht. Im Islam gibt es eine ganze Serie von solchen Begriffen, die eigentlich was aus der Innensicht der Religion was Positives bedeuten, und es wird ein Schmähbegriff daraus gemacht. Es wird behauptet, Dschihad würde heiliger Krieg bedeuten, Fatwa wäre Todesurteil, Scharia würde Hand abhacken bedeuten. Das ist alles nicht wahr. Und so hat man den Begriff Taqiyya gewählt und daraus einen Schmähbegriff gemacht, hat ihn verdreht, so als würde er bedeuten, Muslime hätten eine religiöse Erlaubnis oder sogar Verpflichtung, sich zu verstellen, um den Islam zu verbreiten, um irgendwelche Vorteile herauszuschlagen. Und das ist ein sehr gefährlicher Mechanismus, weil wir gerade in Deutschland ja wissen, wohin das führt, wenn man mit anderen Religionen so umgeht.
Einer, der dies genau wusste, war der 2014 verstorbene Ralph Giordano. Zeit seines Lebens ein Mahner gegen den Antisemitismus, entwickelte der Schriftsteller in seinen letzten Jahren einen mitunter irrational anmutenden Hass auf den Islam. Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Aschaffenburger Gespräche 2007, die vom Fernsehsender Phoenix aufgezeichnet wurde, benutzt Giordano die Taqiyya, um Ayman Masiek, den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime, der Lüge zu bezichtigen. Die Taqiyya sei eine koransanktionierte Erlaubnis, sich zu verstellen, zu täuschen und zu lügen, so Giordano.
Das ist erlaubt, das ist die Taqiyya. So, ich bin Zeuge gewesen, wie Sie in die Kammer gesagt haben, die Scharia und das Grundgesetz seien miteinander vereinbar. Das, meine Damen und Herren, ist Taqiyya in Reinkultur.
Bei solchen Angriffen wendeten sich erklärte Islamgegner nicht gegen Salafisten, sondern gegen den Islam insgesamt und Muslime im Allgemeinen, betont Stefan Wimmer. Mit dem Vorwurf der Taqiyya würden ausgerechnet die Muslime, die sich besonders für Integration und Dialog einsetzten, zur Gefahr stilisiert, weil sie sich angeblich nur verstellten, erklärt der Religionsforscher. Maximilian Vogt glaubt, dass Vorurteile am besten im direkten Kontakt abgebaut werden.
Hier bei uns, unsere Nachbarn, hier gibt es eine Schrebergartenkolonie nebenan. Mit denen habe ich jetzt so Berührungspunkte, weil wir selbst einen Garten hinten angelegt haben. Das ist sehr unterschiedlich. Die Leute sind aber meistens, wollen sich austauschen und sind eigentlich interessiert.
Anfeindungen erlebe vor allem seine Frau, die ein Kopftuch trägt, sagt Vogt. Sie habe ihr Wirtschafts- und Informatikstudium abgebrochen, um sich demnächst zur Hebamme ausbilden zu lassen, erzählt der vierfache Vater. Sich mit Muslimen wie Maximilian Vogt zu verbünden, sei noch immer das effektivste Mittel gegen den wachsenden Hass in unserer Gesellschaft. Davon ist Professor Wimmer überzeugt.
Wenn wir aber die ganz normalen Muslime unter Generalverdacht stellen, und dieser Schmähbegriff Takia ist ein Paradebeispiel, wie das gemacht wird, dann können wir nicht gegen Extremismus vorgehen.